Wir haben ja bei uns so eine Liste, wo ihr mal draufschreiben könnt. Darüber würde ich mal gerne eine Predigt hören oder da soll sie mal was zu sagen. Und da stand unter anderem auch eine Reihe über die Bergpredigt, wollten die Leute oder wollte jemand gerne hören. Und diese Verse, die Niloufar eben gelesen hat, das ist sozusagen der Auftakt zu der Bergpredigt, einer der entscheidendsten Reden, die auf der Welt gehalten wurden. Und das ist die Eröffnung. Wie würde es euch gehen, wenn ihr in einen Vortrag geht, eine politische Versammlung, zu einem Geburtstag, also nicht so einen ganz normalen, sondern so einen 90-Jährigen oder sowas ähnliches, und da erhebt sich jemand, oder bei einer Hochzeit, setzt zu einer Rede an und dann sagt jemand: Die, die richtig arm sind und nichts vom Leben abgekriegt haben, die können sich aber freuen. Und die, die immer ein bisschen doof sind und so rein herzens und naiv, dass sie immer übertölpelt werden, die sind aber gut dran. Was würdet ihr denken? Da ist man doch als Hörer sofort unter Spannung und denkt, was soll das denn? Will der mich hier veräppeln oder was? Aber Jesus wählt diese Anrede ganz bewusst. Der schafft von Anfang an nicht nur Spannung, sondern versucht dadurch auch sozusagen ein Band zu seinen Hörern herzustellen. Denn an irgendeinem Punkt ist wohl fast jeder seiner damaligen Zuhörer getroffen und sagt, ja genau, das ist genau meine Situation. Aber ungewöhnliche Wertungen, die Jesus da vornimmt. Selig, glücklich, gut dran ist wer? Wenn ihr eine Gästeliste für einen wirklich schicken Empfang, eine wirklich tolle Veranstaltung, ein gutes Event zusammenstellen würdet und Geld spielt keine Rolle und ihr könntet sagen, den lade ich ein und die lade ich ein, wären das wohl Leute, die Jesus hier anspricht? Ich glaube, die, die Jesus hier beschreibt, sind die, die normalerweise in keinen Festsaal der Welt kommen. Aber er entscheidet sich genau für die, die von sonst niemanden bevorzugt werden, die sonst keiner haben will und für die niemand etwas gibt. Jetzt könnte ich noch einmal den Text gebrauchen. Die erste Passage, genau. Das eine andere ist genau das Gleiche, was Niloufar auch vorgelesen hat, nur in einer anderen Übertragung. Da heißt es, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, und ich habe das an der Stelle ergänzt, und Niedrigen, weil das ist doppeldeutig an dem Wort, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich sind zu preisen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Also, die Gästeliste von Jesus für die richtig gute Rede, für den großen Empfang, sind die Armen, und zwar sowohl die finanziell Armen, als auch die, die sonst vom Leben nicht viel mitgekriegt haben oder nicht viel abgekriegt haben, also das, was man früher minder bemittelt, in der ganzen Breite dieses Wortes gemeint, die Trauernden, die Erniedrigten, die Verletzten, die gemein behandelt worden sind, die Hungernden, die Benachteiligten, die Lebenshungrigen. Und dann kommt die zweite, das ist der erste Abschnitt, da gibt es so eine gewisse kleine Mini-Ordnung dazwischen. Und dann gibt es eine zweite Seligpreisung für die, die man beschimpft. Die Barmherzigen, die Gutmenschen hat man sie mal eine Zeit lang genannt. Das war ein Schimpfwort. Die, die es immer noch mal wieder mit allen probieren. Die Naiven, die noch an das Gute in der Welt glauben. Die Sensiblen, die Friedensstifter und Friedensbeter. Die Weltverbesserer, die Träumer, die Utopisten. Die Trottel, die einfach nicht aufgeben wollen. Die Peinlichen, die einen immer in Schwierigkeiten bringen mit solchen Aktionen. Ich könnte auch sagen, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und bei dir waren noch die Töchter dazu gefügt. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wenn es irgend so einen Personalberater oder sowas Ähnliches gäbe, der Jesus beraten dürfte, der würde sagen, was willst du mit dieser Truppe? Das wird nie was. Die sind weder als Anhänger, als Kollegen sozusagen, als Team, noch als Fans geeignet. Die kehren doch um, sobald es schwierig wird. Was willst du von denen erwarten? Aber wenn wir die Evangelien lesen und gucken, wie sich da manche rote Fäden durchziehen, dann ist das ein Faden. Wie magnetisch zog Jesus Leute an, die sozusagen, man muss schon sagen, fast jeck waren, hungrig waren, betört waren, sich nichts anderes vorstellen konnten als diese spürbare Liebe Jesu. Denen war alles egal, wenn sie nur da in Kontakt kommen konnten. Das wollten sie haben. Was Besseres gab es sowieso nicht. Und das sind Leute, der so in einer Situation ist, der weiß das. Wir, die wir es gut haben, wo unser Leben gerade gelingt, wo alles fluppt und sonst was, wir vergessen das. Wir denken, wir können uns alles kaufen und alles ranschaffen. Wer in Not ist, in tiefer existenzieller Not, weiß, es gibt nichts Wichtigeres als diese wärmende Liebe, als diese große Hoffnung, als diesen Zuspruch, den man braucht. Und Jesus selbst ging immer bewusst auf solche Leute zu. Zum Beispiel bei der Bartimäus-Geschichte. Da waren ja schon viele Leute um Jesus herum. Und da waren sicher auch ein paar Bedürftige dabei. Und der Bartimäus sitzt an der Straße und schreit in seiner Not, weil er nicht weiß, wie er das anders managen soll. Und weil er spürt, das ist meine einzige Chance. Und Jesus stoppt alles, was bis dahin war. Und sagt, Moment mal, ich werde jetzt an einem Platz von jemand anders gebraucht. Und das war einer der Verlierer. Ein blinder Bettler, was hatte der in dieser Gesellschaft schon zu erwarten? Jesus setzt sich gerade bewusst mit solchen Menschen in Kontakt. Er ging auf sie zu und suchte sie. Und daran merken wir, Jesus hat einfach andere Maßstäbe. Er hat andere Maßstäbe dessen, für wen er da ist, für wen er gekommen ist, mit welchen Mitteln er sein Ziel erreichen will. Er entscheidet sich bewusst dafür. Er entscheidet sich, was ist wichtig und vor allen Dingen, wer ist wichtig. Jesus ist immer personenbezogen. Projekte sind fein, aber Menschen sind viel wichtiger. Das kann man an Jesus lernen, das hat er uns immer vorgelebt. Aber warum? Warum entscheidet er sich für diese Personen? Ich glaube, die Antwort ist, die Armen, die Traurigen, die Benachteiligten und die Zerstörten, die sind unmittelbar offen für die Offenbarung und die Zusagen Gottes. Die brennen vor Sehnsucht, ein Wort von Gott zu hören, eine Hoffnung neu zu bekommen. Die sind so bedürftig, die haben so ein Drang, etwas von Gott zu hören, sich auf Gott einzulassen, auch alles hinter sich zu lassen, was da vielleicht noch an Resten ihrer Existenz ist. Sie wollen diese Zusagen Gottes hören. Und darum sucht Jesus sie. Und weil er sagt, zu denen bin ich gesandt. Es gibt zwei Worte in der Bibel, wo Jesus sozusagen Anfragen nach seiner Mission ganz klar beantwortet. Das eine ist diese Anfrage von Johannes dem Täufer, der da im Gefängnis plötzlich Zweifel kriegt und sagt, habe ich vielleicht auf den Falschen gesetzt? Und dann gibt es einen Text bei Lukas, wo Jesus sozusagen seine Vorstellungsrede hält, seine Antrittsrede. Da ist er nämlich in der Synagoge. Und die sagen, ja, willst du einen Text vorlesen, Jesus? Und macht das und schlägt bei Jesaja auf. Und dann sagt er, und die wachen Leute wussten, was gemeint ist, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und die Gefangenen werden losgelassen. Und die Die Zerschlagenen werden geheilt. Das ist ein Zitat, das ist gar nicht das, was Jesus erfunden hat, sondern er zitiert aus dem Alten Testament und sagt, das ist meine Mission. Dafür bin ich gekommen. Ich bin nicht gekommen, um riesengroße Pläne von irgendwelchen mächtigen Israels oder durchorganisierten Jüngerschaften hier und sonst was zu machen. Mag alles ein gutes Instrument sein, aber mein Ziel ist etwas anderes. Mein Ziel ist es, die Armen, die Gebrochenen, die Verzweifelten, die falsch gelaufen waren, wieder ins Gleis zu bringen, wieder Hoffnung zu geben, wieder aufzurichten und ihnen etwas nicht nur zu versprechen, sondern wirklich auch ihre Wünsche, vielleicht nicht ihre Wünsche, aber ihr Bedürfnis zu erfüllen, ihre Hoffnungslosigkeit zu beenden. Weil diese Menschen die Tür zu Gott in ihrer Not viel direkter aufmachen, weil sie viel größere Ohren haben zu hören, was Gott ihnen durch Jesus Christus sagen will. Darum kann Jesus, so bedürftig und elendig wie die auch sind, darum kann er was mit ihnen anfangen. Und darum will er sie zu Statthaltern der Hoffnung Gottes auf Erden einsetzen. Mit denen will er sein Reich bauen. Und darum setzt er es auf so komische Maßstäbe, auf das, wo wir alle nicht draufsetzen würden. Weil er weiß, das sind die Berufenen. Das sind die, die nicht durch tausend Sachen abgelenkt sind. Deren Leben ist so arm und so dürftig, da gibt es sowieso nur eine Message und eine Botschaft. Und die heißt, jetzt oder nie. Entweder ist es er oder es ist sowieso alles zu spät. Entweder kann ich da noch Hoffnung fassen oder es ist sowieso vorbei. Aber andererseits muss man auch sagen, was für Maßstäbe hat denn Jesus für seine Belohnung? Was ist das denn? Der sagt ja nicht, ihr Armen, ihr kriegt jetzt Geld von Gott, damit ihr satt essen könnt. Ihr Trauernden, das Schwere, der Schmerz ist gleich weg, könnt ihr doch sagen. Ihr könnt doch sagen, ihr Erniedrigten, jetzt ist der Druck vorbei, jetzt seid ihr am Drücker, jetzt könnt ihr mal zurückschlagen. Er sagt auch nicht den Hungrigen, esst euch mal ordentlich satt. Und er sagt auch nicht den Gutwilligen und den immer so einsatzbereiten und den Träumern, eure Träume sind erfüllt, alles kein Problem. Er gibt eine Belohnung, die ganz anders ist. Eine Zielbeschreibung, die vielleicht bei manchen Enttäuschung ausgelöst hat. Er sagt, ihr seid, weil ihr in eurer Not so stark seid, seid ihr qualifiziert für die Zuwendung Gottes. Eure Not qualifiziert euch für die Güte und Zuwendung Gottes. Euch in allererster Linie gilt diese Lösung Gottes, seine Idee von der Welt, sein Frieden, sein Aufbauprogramm. Und darum sind die Versprechungen und Belohnungen Gottes ganz anders. Er sagt nämlich, ihr Armen, lasst euch von Gott füllen. Das Traurige von vielen, vielen wichtigen Programmen zur Entwicklungshilfe, zu Aufbauprogrammen und Ähnlichem ist ja leider, dass man viel, viel Geld und Material in solche Situationen reinpulvert und dass bei den Menschen oft so eine Unzufriedenheit, ein Unglück, ein Gefühl von Ungerechtigkeit, von niemals glücklich sein, zurückbleibt. Weil niemand mit ihm an diesem Trauma arbeitet, an diesem Gefühl, versagt zu haben, der Loser zu sein, so noch schon wieder eine Gnade zu brauchen, statt selber etwas schaffen zu können. Und da bleibt ein Loch, eine Leere, ein Unglück. Das will Jesus Christus füllen. Und den Trauernden sagt er, ich bin euch nahe. Der Schmerz ist nicht weg. Aber durch meine Nähe füllt sich die Leere in euch. Und meine Gegenwart macht euch den Schmerz erträglich, weil ich fülle euer Leben mit anderen neuen Dingen. Und zu den Erniedrigten stellt sich Jesus und sagt, ich bin an eurer Seite, ich bin genauso erniedrigt wie ihr, noch viel schlimmer. Und das war der Anfang von einem neuen Beginn in der Welt. Und ihr werdet als die Sanftmütigen, als die, die nicht draufhauen, ganz anders die Welt in Besitz nehmen. Ihr werdet die Leute viel mehr beschäftigen, als wenn ihr Gewalt und Angst verbreitet. Und so gibt er viele ganz andere Belohnungen. Und die Träumer, die Utopisten, ihr habt selber vorhin ein Lied gesungen, das das beschrieben hat. Viel größer ist der Segen für die, die jetzt schon mit dir gehen. Ist doch ewig dieser Streit, kann man nicht irgendwie kurz vorm Tod noch die Kurve kriegen, Gott beten, das bitten, dass dann alles in Ordnung kommt und dann hat man doch noch den Eintritt schnell in den Himmel geschafft. Das kann gelingen, wenn man das alles so ganz genau vorher weiß, wann man dann abtritt. Aber das Leben ist doch jetzt schon anders und das sagt Jesus Christus als Belohnung. Die Belohnung für die Träumer, die Kämpfer, die Utopisten, für die, die nicht aufgeben, ist zu sagen, ich erlebe Gott schon jetzt mitten in meinen Kämpfen. Ich erlebe ihn, wie er mir zur Seite steht. Ich erlebe, wie ich etwas verstehe von ihm, von seinen Zielen, von seinem Plan. Wir, die wir daran festhalten, die nicht aufgeben, die sagen, ja, ich tue das für ihn, auch wenn es manchmal wirklich schwer ist. Ich tue das, weil ich ein Teilhaber seiner Pläne bin. Wie viel mehr Würdigung und Privileg ist denn möglich? Ein Teilhaber an Gottes Plänen. Das sind wir. Und wer mit Gott lebt und wer sich in die Gegenwart Gottes bringen mag und wer an Gott denkt und ihn immer wieder einbezieht in diese Kämpfe, auch in diese Gebete, in diesen immer wieder neuen Anfang, in all das Engagement, wer das tut, der erlebt das. Ich bin jetzt schon mit ihm unterwegs. Ich erlebe jetzt schon so ein, früher sagt man Angeld, sozusagen eine Ratenzahlung Gottes für das, was hinterher noch alles kommen wird. So, und was bedeutet das nun von uns? Ist Jesus eben ein bisschen Exot, der komische Maßstäbe hat und irgendwie eine seltsame Wertung pflegt? Nein, ich glaube, dass das heißt, wenn wir eine Gemeinde sind mit Angeschlagenen, mit Verlierern, jedenfalls Leute, die sich selbst dafür halten, mit solchen, die schlimme Verluste erleiden, mit solchen, wo es immer zu knapp ist oder gerade noch so auf Kante hinkommt, mit solchen, die bedrängt werden, die ungerecht behandelt werden. Und wenn die in unsere Gemeinde kommen, und wenn das vielleicht auch viele sind, dann ist das ein gutes Zeichen, Leute. Ich glaube, wir müssen manchmal unseren Blickwinkel da ein bisschen ändern. Klar, ich möchte auch so 2, 3 nette, unterbeschäftigte Unternehmersfamilie mit vielen Kindern und gutem Portemonnaie. Aber die gibt's nicht. Aber es gibt viele, viele, die einen Ruf in sich haben, Gott, hilf mir doch, meine Not ist riesengroß, warum verstehen die mich in diesen Gemeinden nicht? Warum gibt es da niemand, der meine Not wirklich hören will? Warum gibt es da niemand, der sich mit mir verbrüdert und vergeschwistert und mit dem ich mich, ohne mich klein und elend zu fühlen, in einer Bank sitzen kann? Warum gucken wir immer nach den großen Dingen? Warum sehen wir nicht das, was Gott uns schickt, das große Gottes ist? In der Augen Jesus sind die, die zerschlagen sind und elend sind und arm dran sind. Das ist Gottes erste Wahl. Und wir behandeln die oft das Sonderangebot hinten im Regal. Wenn unsere Türen und Herzen dafür offen stehen und wenn wir selber ein Teil so einer Gemeinschaft werden, in irgendeiner Form ist jeder von uns, hat was abgekriegt vom Leben. Dann entsteht die Gemeinschaft, die Gott vorschwebt, die alles aus den Angeln heben kann. Und dann sind wir auf dem Weg Jesu. Das war nämlich so eine Gemeinschaft, mit der er so zusammengelebt hat. Und wenn ihr nochmal den zweiten Teil von den Seligpreisungen im Kopf habt mit diesen Barmherzigen und Friedensstiftern und sonst was. Wenn wir uns einsetzen für seine Ziele, und viel Liebe und Großzügigkeit und auch mal sozusagen was riskieren, wo wir noch nicht wissen, ob da wirklich das bei rauskommt, was wir so gedacht haben und was wir uns wünschen. Und wenn wir viel für andere denken und wenn wir gerne uns einsetzen, nicht so, weil man das so macht und weil das ja irgendwie nötig ist, sondern weil unser Herz überfließt. Und wenn wir nicht aufhören, für den Frieden zu beten, auch angesichts brechender Staudämme, angesichts einer wild gewordenen Geheimpolizei, ich weiß nicht, was für Sachen ich euch noch in Erinnerung rufen kann. Man möchte manchmal sagen, weißt du was, Gott, ich fühle mich so klein und so erfolglos, mach das man selbst. Aber Gott sagt, nein, du sollst dafür beten. Das hat einen tiefen Sinn. Und du sollst nicht aufhören, auch nicht innerlich. Und wenn wir die immer noch kämpfen dafür und nicht aufgeben und sagen, lasst uns noch mal einen neuen Anfang versuchen, lasst uns noch mal versuchen, wie wir diesen Konflikt oder jene Schwierigkeit auch nur minimal bearbeiten können. Wenn wir so sind, wenn wir das in unserer Gemeinde an einer oder anderen Stelle versuchen und dann scheitern dabei oder es haut nicht so hin, wie wir dachten, dann heißt das trotzdem, dass das ein gutes Zeichen ist. Denn wir tun das ja in seinem Namen. Und das ist das, was wichtig ist, dass wir es in seinem Namen tun, aus Liebe zu ihm. Und aus einem tief empfundenen Sinn für Gerechtigkeit für andere und für diese Welt. Und wenn wir das tun, auch wenn es mal schief geht, dann sind wir auf einem guten Weg. Was hat Jesus Christus anderes getan? Er hat sich Tag und Nacht für diese Welt eingesetzt, hat morgens und abends und nachts gebetet dafür. Er hat alles hergegeben, was er hatte. Er hat sich ständig mit Leuten beschäftigt, die auf seinen Nerven rumgetrampelt sind. Und dann ist er dafür am Kreuz gestorben. Mehr Scheitern geht nicht. Und das war der Anfang von aller Rettung und aller Erlösung und allem, was man sich überhaupt vorstellen kann. Also bleiben wir doch bei diesen Maßstäben. Bleiben wir doch auf diesem Weg als Gemeinde und als Einzelne. Bleiben wir in der Abhängigkeit zu ihm, in dieser Sehnsucht nach seinem Ziel, nach seiner anderen Welt. Lasst uns dieses heiße Verlangen nicht austrampeln sozusagen, sondern lasst uns das entwickeln, dass wir sagen, Herr, wir brauchen deine Liebe und deinen Trost und deinen Frieden. Gib uns doch das, was wir so dringend brauchen, was du uns doch versprochen hast. Wir wollen nach deinen komischen Maßstäben leben. Amen.